Was ist eigentlich mit den Hausaufgaben hier? Das ist ja völlig alles durcheinander, sogar die Reihenfolge oder wieder. Was? Jetzt mach doch mal hier. Tschüss.
War stopp! Was ist hier los? Ach nee, doch nicht. Continue.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Das geht ja gut los. Ja, hi.
Ja, das Programm ist geändert und zwar ganz und gar, weil wir heute nämlich zu nachtschlafender Zeit für euch senden, um 11 Uhr morgens. Wir, das sind Early Bird, Markus Aziz.
Hallo aus Solingen.
Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge.
Lärchen Julia Hamann.
Moin.
Und Frühaufsteher Malik Richter.
Das ist alles eine Lüge.
Du weißt uns doch das Gegenteil.
Und 5 Uhr ist meine produktivste Zeit, Patricia Camarata, die alles vergeigt hat, weil in Studio Link ganz groß steht Error. Aber das soll mich jetzt nicht stören, oder?
Nein, wir machen weiter.
Aber ohne Backup machen wir dann weiter, sonst müssen wir nochmal von vorne anfangen.
What could possibly go wrong?
Gut, ich freue mich, dass ihr alle an die Technik glaubt, bin aber total interessiert, was dieser große Zuckerwürfel mir sagen will, den ich in unserer Trello-Liste sehe. Malik.
Ja, ich bin zurzeit ziemlich blutig unterwegs. Jetzt werden manche denken, hör, das hast du doch in Timebox alles schon erzählt, du warst Blutspenden und so. Ich so, nein. Aber bei mir ist alles gerade sehr blutig. Und zwar, die Geschichte ist so, es war so gewesen, wie ich gegen einen Zuckerwürfel kämpfte und fast verloren hätte. Also, ich mache mir gerne Tee mit Milch und Zucker und dafür brauche ich eine bestimmte Menge Zucker, nämlich auf so eine große Tasse so quasi anderthalb Zuckerlöffel oder Würfel oder so. Und ich habe da so Würfel. Das Problem ist dieser halbe Würfel. Ich finde, es sollte halbe Würfel geben. Gibt es irgendwie nicht oder nicht bei mir. Jedenfalls breche ich dann immer einen durch. Zuckerwürfel sind härter, als man so denkt. Dabei verletzte ich mich so, dass es geblutet hat.
Was?
Okay.
Wie macht man das?
Man nimmt den Zuckerwürfel zwischen beide Daumen und Zeigefinger und dreht den so, um den so zu brechen. Und dann hat er so eine harte, kristalline Kante. Brutal. Und die hat mich dann einfach schwer verletzt. Und auch seelisch Narben zurückgelassen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich darüber dann gepostet. Ich war so, Zustand, können wir ja mal verlinken, so Zustand. Ich habe einen Zuckerwürfel bekämpft und verloren, es blutet. Dann hat Lotti gefragt, wie konnte das passieren? Genau, die Frage, die jeder und jeder hat und das habe ich jetzt gerade beschrieben. Und dann eskalierte die ganze Sache folgendermaßen. Dann hat Moss etwas geschrieben, alles per Mastodon übrigens, und schrieb, wer nicht aus der Geschichte lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und hat einen Artikel verlinkt, den ich auch unbedingt verlinken werde. Es ist nämlich so, Zuckerwürfel sind nur erfunden worden, weil man sich an den Zuckerhüten, die es die 150 Jahre vorher gab, beim Aufbrechen so oft verletzt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, früher war Zucker, wurde in großen Zuckerhüten, so 1,50 Meter oder so, also in so großen Zuckerhüten geliefert und da musste man mit so richtigen schweren Zangen und so Folterwerkzeugen die Sachen, so irgendwelche Brocken rausbrechen. Und weil das eben wirklich eine harte kristalline Struktur ist, believe me, hat man sich dabei wohl oft verletzt. Und dann hat halt der Moment, ich muss nachgucken, wie er hieß, er hat jedenfalls dann 1843 den Christoph Rath hieß er und dann hat er den Würfelzucker erfunden. Eigentlich für seine Frau, die sich an diesem Zuckerhut immer so verletzt hat. Also es ist wirklich, wir sind full circle gekommen. Ich bin jetzt derjenige, der wahrscheinlich versterben wird, wenn er sich morgens einen Tee macht. Ja genau, aber es ist so schön in Wien haben sie dann irgendwann gedacht, hey, wir machen das. Und dann hat er viel rumexperimentiert und ich glaube mit so Eiswürfelbehältern erstmal so Zucker reingestreut und irgendwie Dinge getan. Irgendwann gab es dann Zuckerwürfel und dann ist er wahrscheinlich sehr, sehr reich geworden. Aber ich sage mal, ich verlange den halben Zuckerwürfel, denn ich möchte genauer dosieren können. Oder gibt's die?
Ich habe so viele Fragen.
Ich habe auch Fragen, aber Markus.
Also die wichtigste ist eigentlich, hast du den blutigen Halbzuckerwürfel in den Tee geworfen und wird das zur Folge haben, dass in einem halben Jahr in Berlin Bloody Tea Pop-Up Stores irgendwie kommen, wo Leute reinbluten, weil das die neue Delikatesse ist?
Nein, denn es war so gewesen, wieder mal. Ich habe diesen Würfel gedreht, merkte, ja, es hat irgendwie so ein bisschen gekratzt und so und habe dann schon die Hälfte da irgendwie reinplumpsen lassen und dann fing das Blut erst an zu sickern. Ich habe das also ganz gut getimed.
Aber das sieht doch bestimmt auch wunderschön aus, so ein blutiger Zucker.
Bestimmt, aber so weit kam es nicht.
Ich brauche auch ein geiles Pop-Album, Sicherheit, so viele Möglichkeiten.
Hab dann den Daumen erst amputiert.
Ah, das ist verständlich.
Ja.
Ich habe auch eine Frage. Stand da eine Warnung auf der Packung, dass man sich verletzen kann beim Teilen von Zuckerwürfeln? Und
du meinst,
wenn
ich könnte
nicht,
den verklagen?
Verklagst du den Hersteller?
Das werde ich zu Hause prüfen. Ich bin ja derzeit nicht zu Hause. Ich werde das prüfen und ich werde alle verklagen.
Ich fürchte, da musst du vorher in die USA auswandern und da steht es wahrscheinlich auf der Packung.
Könnten das mal
Sorry,
klären.
Sorry, Tobi, Spielverderber.
Mit Dr. Schwenkers könnten wir das doch mal klären.
Ich finde, da muss auch der Vernunft halber sowas draufstehen, wie nicht mit dem Pickel zerhauen oder so, weil da können sich ja auch Kinder dran verletzen an Zuckerwürfeln.
Weil Kinder ja auch mit Eispickeln spielen sollen.
Wie, hast du nicht als Kind mit Eispickeln gespielt?
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
Na, irgendwie geht's heute ohne Anwalt nicht.
Ja, schade.
Ja, das scheint das Thema der Sendung zu werden.
Ja.
Aber ja. Was ist die Diskussionsanschlussfrage? Habt ihr euch auch schon mal an einem Zuckerwürfel verletzt?
Schreibt es in die Kommentare.
Woran habt ihr euch geschnitten?
Ich hatte doch schon mal...
Ich habe mir diese Woche meinen Fingernagel fault jetzt fast ab mit der Käsereibe. Den halben Fingernagel und die Nagelhaut. Und nicht nur, dass mir das einmal passiert ist, mir ist direkt zweimal hintereinander passiert. Ich bin abgerutscht, hab gedacht, fuck, weitergemacht und bin wieder abgerutscht. Wie dumm kann man eigentlich sein? Mann,
ich hab mir mal
mit
so einem Möhrengrater eine halbe Fingerkuppe abgeschnitten. Also wirklich so viel, dass ich das Fleisch dann wieder draufgelegt habe und gepflastert und dann ist das wieder angewachsen. Aber boah, yeah. Wow. Aber da rechnet man irgendwie mit. Seitdem haben wir es sind quasi Kettenhandschuhe. Es ist schon irgendwie Gewebe, aber die sind dafür da, dass man sich nicht schneidet, wenn man halt Dinge schrapelt an diesen Schrapelwerkzeugen. Aber ja, da gibt's.
Das ist ein Hörergeschenk auch gewesen, ne?
Der Handschuh oder das Ding?
Der Handschuh.
Der Handschuh, ja.
Dann muss ich shamelessly self-pluggen. Also ich sagte, ich mache ja einmal die Woche diesen kleinen Podcast mit Philipp zusammen und wir haben tatsächlich als letztes Thema gehabt Verletzungen. Und also wer Bock hat auf mehr von diesen Schmerzstories, inklusive Röntgenbilder und alles, schaut mal bei timebox.fm rein. Ich verlinke das mal. Das war auch alles sehr schmerzhaft und wir haben noch nicht mal alles geschafft in der Zeit. Ja.
Ich habe auch neulich, wie ich allein im Urlaub war und mit Holz geheizt habe und damit es nicht wieder gesagt wird, dass ich planetenzerstörendes Verhalten propagiere, es gab keine Alternative, ich wäre sonst erfroren. Da habe ich auch mir immer ausgemalt, wie man sich verletzen könnte beim Holzspalten und so und wie man dann also quasi vorbereitet, wenn man ja alleine ist, dann mit den Fingern in so einer Tüte dann noch ins Krankenhaus fährt und wie gut es ist, wenn man dann ein Automatikauto hat und nicht schalten muss, weil vielleicht drei Finger vom Hacken fehlen.
Oh, ein Bekannter hat sich gerade vor 3-4 Tagen beim Kitesurfen in Holland das Knie gebrochen.
Oh mein Gott.
Das ist so dieses, man, ich glaube, es war so gewesen, man steht noch am Strand, der Wind ist sehr stark, der Kite-Dingens ruckt irgendwie zur Seite mit voller Kraft und dann verdreht man sich so das Knie und dann bricht halt unterhalb des Knies das Schienbein.
Leute, es ist nicht nur Sonntagmorgen, es ist auch eine, also das ist, also wir beim Radio nennen das Ausschaltimpuls.
Na nee, gut, also auf jeden Fall muss man dann aber ja noch von der holländischen Küste mit Sohn irgendwie dann wieder nach Köln fahren. So von wegen
was?
Automatikauto. Hat aber kein Automatikauto. Ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist.
Aber wieso muss man denn nach Köln fahren? Das ist doch toxische Maskulinität. Du gehst natürlich in das fucking nächste Krankenhaus.
Ja. Aber vielleicht, manchmal ist man auch unter Schock in solchen Situationen.
Das ist aber wirklich die einzige Ausrede, die ich gelten lassen würde.
Ich weiß nicht, ob ihm bewusst war, dass es gebrochen war.
Ach so.
Aber das kam im Krankenhaus raus. Ja, also ich meine, riesige Schmerzen und so, aber ja. Ach ja,
gute Besserung von uns.
Indeed.
Ja, gute Besserung.
Aber
Malik dir natürlich auch. Ich meine, das ist ja vergleichbar.
Weißt du, wie wichtig ein Daumen ist?
Oh, jetzt, wo wir wieder beim Zuckerwürfel sind, ich wollte noch der Sicherheit halber fragen, du meinst aber schon schwarzen Tee mit Milch und Zucker oder machst du in andere Tees Milch
Nein,
und Zucker
Nein, schwarzen
rein?
Tee und zwar
okay, dann können wir
Orange
befreundet
Jai
bleiben.
Pur. Der hat so ein bisschen Orange-Dings da drin.
Ohne Daumen würde sich zum Beispiel das ja ganz komisch anhören. Also noch komischer, meine ich.
Gut, dass du es selbst gesagt hast.
Aber apropos Ukulele und Abschaltimpuls.
Ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Du willst wohl, dass ich hier wein. Voll gemein. Warum bist du so hart zu meinen Gefühlen? Ich glaube, Sonntagmorgen tut uns
das
nicht
ist
gut.
Deine Ukulele sind nicht deine Gefühle. Ich bin
meine
nur gegen die Ukulele.
Meine Ukulele ist ein Sprachrohr für mein Herz.
Für meine
Und
Seele.
Und wenn du die Ukulele dealst, dann bin ich voller Schmerz.
Hast du gerade Ukulele gesagt?
Vielleicht.
Ach, das ist gar keine Ukulele, sondern Markus spielt die Ukulele. Endlich haben wir das auch geklärt. Aber gut, also ich beende jetzt die schlimmen Themen. Ich erkläre die für beendet. Und wir reden jetzt über was total Schönes, also vermute ich, nämlich über Frühstückbuffets.
Ja, es war so gewesen. Ich war letzte Woche, diese Woche, also vor ein paar Tagen, für ein paar Tage in Antwerpen.
Was ist Zeit?
Und richtig. Nee, eigentlich kann ich nur nächste Woche, diese Woche, letzte Woche nicht so gut differenzieren. Fällt mir immer wieder auf, wenn ich Termine abmache. Du hast doch nächste Woche gesagt. Ja, meine ich doch. Nächste Woche ist doch dann. Naja, egal. Auf jeden Fall waren wir in Antwerpen und im Hotel gab es Frühstücksbuffet und I love Frühstücksbuffets. Ich frühstücke eigentlich gar nicht. Oder sagen wir mal verspätet. Wenn ich so normal, sagen wir mal, zwischen 6 und 7 aufstehe, wenn ich arbeite, dann frühstücke ich irgendwann so um 10 meistens. Aber ich finde Frühstücksbuffets unfassbar attraktiv und möchte darüber reden, ob ihr das auch findet und vor allen Dingen, wie euer Frühstücksverhalten aussieht und wenn ihr das Frühstücksbuffet eurer Träume haben könntet, was müsste auf jeden Fall drauf sein?
Mir fällt in diesem Moment auf, dass Patricia auch so einen Malik-Satz hat. Also Malik ist ja sozusagen, ich bin ja Freelancer. Und jetzt wird Patricia wahrscheinlich gleich sagen, Achtung.
Also ich habe ja gleich einen Futterneid und deswegen sind Frühstücksbuffets der Horror. War das der Satz, den du hören wolltest? Nee,
ich dachte, ich war jetzt eher beim Frühstücksverhalten. Also ich nehme mein erstes Frühstück ja um 5.30 Uhr ein, weil da bin ich sehr wach.
Ja, das auch, aber ich habe schrecklichen Futterneid, deswegen ist also jegliche Form von Buffet ist für mich schlimm, weil da kann quasi für 100 Leute aufgetischt sein und ich habe trotzdem ganz doll Angst, dass mir das alles weggegessen wird. Deswegen, also ist nämlich gar nicht deutsch, sondern das ganz normales Verhalten, dass man dann so alles auftürmt auf dem Teller, was irgendwie geht, weil ich versuche nur, mein Überleben zu sichern. Und das andere Ding ist, Frühstückbuffets, also vor allem im Hotel, sind ja, wenn man die quasi nicht im Zimmerpreis enthalten hat, dann werden ja immer so ganz utopische Preise angegeben, 24,50 Euro für ein Frühstück. Das heißt, dass ich die ganze Zeit mitrechne, weil das muss sich ja lohnen. Also ich muss mindestens dann für 24,50 Euro essen, aber besser, wenn ich mehr esse, weil dann spare ich Geld. Und das ist sehr, sehr stressig. Ich möchte keine Buffets. Aber vielleicht gibt es auch andere
ich
Gefühle.
Ich sehe es ein. Vielleicht gibt es auch andere Gefühle, hast du gesagt.
Das Schlimme ist, ja, also ich habe ja eine Freundin, die hat, die findet Buffets eher anstrengend, weil sie immer Angst hat, dass ihr alle Leute alles wegessen oder sie sozusagen im Kopf rechnen muss, ob sich das jetzt schon gelohnt hat oder beides am besten. Und das ist, macht es schwierig sozusagen. Ich finde Buffets im Prinzip eine gute Idee, aber wenn du jemanden neben dir hast, der die ganze Zeit sozusagen auf deinen Teller guckt, ja, und sozusagen und du die ganze Zeit fragst, oh Gott, darf ich schon aufhören zu essen? Und auch so eine gewisse Zeit, kennt ihr das, wenn jemand nichts sagt, aber du merkst trotzdem, beeil dich? und das mit Essen, das ist ja auch gar nicht gesund und so. Aber davon abgesehen, mag ich Frühstücksbuffets und habe sozusagen noch einen fortführenden Gedanken und Frage, nämlich wenn man in einem Hotel, wie es gerade angesprochen ist, wo man vielleicht nicht nur einen Tag ist. Wie viele Tage dauert es, bis ihr das Gefühl habt, jetzt habe ich aber wirklich alles gegessen und mag das nicht mehr, weil das kenne ich ja schon? Und hattet ihr schon mal ein Buffet, das so gut war, dass ihr damit zufrieden wart, euch einen Speiseplan dazu arbeiten und jeden Morgen durchzunehmen. Neulich war ich in einem Hotel und da gab es ein Buffet, das war jetzt nicht mega riesengroß, aber da waren die Einzelsachen so lecker, dass ich dann so eine sehr schöne Routine hatte. Am Anfang eine Schüssel Knuspermüsli mit Hafermilch, einem kleinen Klacks Milchreis und ein bisschen Kirschdressing drin. Dann ein bis zwei Brötchen und Eier und danach Kaiserschmarrn und so. Und das war so geil, dass ich nicht das Bedürfnis hatte, das zu ändern und trotzdem an Tag 4 immer noch dachte, das ist einfach mega gut. Und ich frage mich auch, wäre das so geblieben, wenn es nur diese Dinge gegeben hätte? Ne? Also wenn nur diese Dinge da gewesen wären, die ich gegessen hätte, hätte ich dann vielleicht das Gefühl gehabt, das lohnt sich nicht als Buffet. Ich finde, Buffet ist eine magische Stelle.
Ein
magischer Ort. Und also man hat auch so viele Gedanken dazu und lernt sich selbst viel besser kennen. Das ist fantastisch.
Ja, ich möchte gleich auf jeden Fall auf Markus' Frage antworten. Ich melde das schon mal an, ja?
Ja.
Aber Malik, sag du doch erstmal was.
Ich soll erstmal was sagen. Also das Wichtigste an Frühstücksbuffet ist, dass sie Frühstücksbuffets heißen. Ja. Oh. Ansonsten mag ich die sehr gerne. Mir fällt eins ein, ähnlich wie bei Markus, was ich doch sehr genossen habe. Ich bin aber nie lang genug in Hotels, um mich da sozusagen satt zu essen, also gelangweilt zu essen. Grüße gehen raus an Tom. Wir waren da auf der Reeperbahn tatsächlich in so einem Hotel. Okay, Moment, die Story gleitet ab. Also es war so gewesen. Wir waren auf Geschäftsreise in Hamburg. Uns wurde ein Hotel gebucht. Auf der Reeperbahn gibt es tatsächlich einfach ganz normale Hotels, wo man so übernachten kann. Also alleine. Also egal, die hatten
ohne
auf jeden
Tom?
Fall Frühstück mit Tom, aber ohne bezahlte Damen oder sowas. Also auf jeden Fall, da hatten die zum Beispiel so ein Waffeleisen und frischen Waffelteig und haben auch überall auf der Theke und so bei denen so über Tag immer so frische Waffeln rumstehen. Damit kriegt man mich ja schon sehr. Problem, ich tue dann diesen Waffelteig rein und nehme mir ganz bestimmt vor, in 2 Minuten oder so wieder aufzustehen, nachdem ich den Kram zu meinem Tisch gebracht habe und die Waffel da rauszuholen und merke irgendwann, dass die Feuerwehr kommt, weil es einfach so starke Rauchentwicklung gibt, dass... Nachdem mir das dann 2-mal passiert ist, habe ich dann aufgegeben, das mit den Waffeln selber kontrollieren zu wollen. Ich bin nicht besonders gut im Kochen. Also, aber das Frühstücksbuffet ansonsten, die Frage war ja, was gehört da so rein? Also für mich schon irgendwie cool sind so Milchsachen, also keine Ahnung, Smacks, Müsli, wie heißen diese Flakes mit Zucker? Zucker, Hauptsache Zucker, dann irgendwas Teeartiges, Kakao, ein guter Kakao. Da bin ich leicht zu kompromittieren und ansonsten irgendwelche coolen Brötchen, die halt so, also so, weiß nicht, so Roggenbrötchen, saftige, frische, irgendwas Tolles und dann so Marmeladen und so, dann bin ich aber auch schnell zufrieden. Ja gut, und vielleicht was mit Ei, also vielleicht was mit Obst, also auf jeden Fall so Auswahl, Aber es muss jetzt auch nicht, also überhaupt nicht irgendein toller Beluga-Kaviar aus irgendwie, also sowas brauche ich gar nicht, sondern so Basics, aber davon genug.
Jetzt muss Julia ihre Ergänzung noch im Kopf haben.
Achso, ja. Habe ich natürlich. Ich, hallo, das ist ein wichtiges Thema. Ich bin in Wiesbaden, wo ich ja arbeite, da bin ich im Hotel, weil das aufs Jahr gerechnet günstiger ist, als da ein Zimmer zu haben. Und manchmal kann ich in so ein super geiles Hotel, ich buche das jede Woche und gucke jede Woche, welches das günstigste und mir am besten passende Arrangement ist. Und da gibt es ein Hotel, da ist das Frühstücksbuffet schon mit drin und das ist so mega geil, das Frühstücksbuffet, weil es gibt halt verschiedene Müsli-Sorten, die ich nicht esse, aber verschiedene Brotsorten und Brötchen und Bagel und Kuchen und es gibt keine Pfannkuchen, aber es gibt so ganz viele Aufstriche und super viel eben auch vegetarische Aufstriche. Also zum Beispiel haben die also Hummus, aber auch mit Gemüse und alles Mögliche und ganz viele Marmeladen. Und die haben auch, and I love it, rote Beete mit Feta. Ich finde das wirklich ein hervorragendes Essen und ich finde das auch ein ganz großartiges Frühstück. Und ich bin da ja jetzt regelmäßig gewesen und ich habe da eine sehr klare Routine von herzhaft zu süß, wie viel Kaffee und so weiter. Und ich freue mich, in 2 Wochen geht das Semester los. And I'm in. Das heißt, auch wenn ich da schon oft gegessen habe, ist es dann vielleicht doch nicht so regelmäßig. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass ich das ja jetzt nicht 6 Wochen am Stück gemacht habe. Aber zumindest freue ich mich auf dieses Frühstücksbuffet sehr.
Ich möchte nach dem Semester eine statistische Korrelation hergestellt gesehen zwischen der Zufriedenheit deiner Studenten mit dir und dem Hotel, in dem du warst.
Ja, genau.
Aber kannst du da nicht einen Preis verhandeln, dass du so eine Mindestabnahme, du weißt doch, wie viele Nächte du mindestens in Wiesbaden bist und dann gehst du da hin, dann sagst du, hallo hier Professorin und machen Sie mir mal einen Sonderpreis, damit du nicht mehr in die anderen Hotels musst?
Doch, aber der Sonderpreis ist 15-20 Euro mehr, als ich über meine Strategie mache, also pro Nacht. Und Patricia, dann doch lieber, dann muss man die Hotelsuche, die ist jetzt so ein bisschen wie ein Spiel spielen am Handy, ne? Und dann, so, ich meine, du well bist ja played. Nicht die Einzige, die hier kompetitiv ist.
Es ist mir nur eingefallen, weil ich immer wieder feststelle, dass Leute so wenig verhandeln. Ich glaube, also das es übersehen irgendwie viele Menschen, dass man ganz viel fragen kann und das Schlimmste immer ist, dass jemand dann sagt, nö, machen wir nicht, bieten wir nicht an. Und ich wollte ja nicht, dass du leiden musst.
Dass nee, du ins nee.
Zweitklassige Hotels so. Gehst, das ist ja traurig.
Das wäre wirklich schlimm. Nee,
mich
das ist alles gut.
Mich macht ja, wenn man regelmäßig irgendwo hingeht und eben auch regelmäßig dann im Hotel Frühstück total verrückt, wenn die ihr Sortiment ändern,
oh
ihr
Gott,
Angebot von Tag zu Tag. Ich war nämlich neulich auch länger in einem Hotel und da hatten die einen total leckeren Käse am ersten Tag, den ich dann auch aufgegessen habe. Und dann gab's den nicht mehr. Die nächsten
Schmulst
Tage.
Du die dann auch so unter der Bluse raus oder so?
Nee, das habe ich mit Käse nicht gemacht, aber mit einem Brötchen.
Hast du jetzt einen Sperrvermerk da?
Nee, wir haben das nicht öffentlich gemacht, dass ich klaue. Aber mein Partner hat das sowieso total schwachsinnig torpediert, indem er einfach gefragt hat, ob man noch ein Brötchen mitnehmen kann. Und die gesagt haben, ja, nehmen Sie sich ruhig. Und da kam ich mir natürlich sehr albern vor, dass ich die Vortage...
Apropos, die Leute fragen nicht einfach.
Ich frage nur, ob ich Sachen billiger haben kann.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist Nein sagen.
Ja, da hätte ich, ja, ja, ach Mensch, können wir das hier rausschneiden, Markus? Das ist sehr peinlich.
Ich finde das sehr hart, auch schwachsinnig torpediert, weil er einfach sozusagen, er hat einfach nur eine andere Strategie. Es gibt ja ein Fantasy-Rollenspiel, die den Archetypen des Rogue, also des Halunken, ja, und du warst halt der Stealth-Rogue, hast halt das Brötchen geklaut und er war halt der Social-Rogue, also hat halt einfach gefragt. Das kann man halt auch mal machen. Ich finde das nicht schwachsinnig. Ich möchte deinen Freund da in Schutz nehmen. Ich hatte noch irgendwas mit Buffets. Aber es war kein Frühstücksbuffet, sondern es war ein Abendbuffet. Ich war mal bei so einem All-Inclusive-Urlaub. Und da gab es abends Buffets, aber immer was anderes. Und das Lustige war, dass die aber rotiert haben und das hat sich, wir waren da zwei Wochen, nach einer Woche hat sich das wiederholt. Und das hat, glaube ich, mehr, oh boah, nee, nicht schon wieder bei mir gemacht, als wenn die einfach jeden Abend dasselbe gemacht hätte und man sich was Unterschiedliches ausgesucht hat. Das fand ich sehr, sehr lustige Beobachtung. Aber du hattest ja auch gefragt nach Frühstücksverhalten. Wann frühstückt ihr? Wann ist eure erste Mahlzeit am Tag?
Was?
Ich bin ja Freelancer frühstücken gar nicht.
Also ich stehe ja um 5.30 Uhr auf und da frühstücke ich auch.
Ja, ich meine, ich glaube, das Wichtige ist, seid ihr Personen, die aufstehen und dann sofort frühstücken, wie zum Beispiel mein Mitbewohner das machen muss, besser nicht diese Routine stören, weil dann gibt's, naja, egal. Oder erst später. Das ist, glaube ich, die große Unterscheidung, weil die Uhrzeit ist ja dann...
Ich habe die perfekte Antwort auf diese Frage. Beides. Gut.
Also du frühstückst einfach mehrfach am Tag.
Ich bin jetzt sozusagen so im Game, ich habe schon vergessen, was das Gegenteil von Lerche? Käuzchen? Uhu? Eule?
Eule.
Also ich bin ja eigentlich sozusagen Spät-Dingsi und mein natürlicher Rhythmus ist so, ich entschlummere gegen 9, bin ab 10 ansprechbar und ab 11 laufen alle Systeme. So, das ist mein natürliches Ding. Aber Schulkinder heißt, 6.24 Uhr klingelt der Wecker. Und das Einzige, wie ich das überstehen kann, ist, 6.24 Uhr klingelt der Wecker, die Kinder werden versorgt, dann esse ich was, dann gehe ich in mein, ich sag mal in Anführungszeichen, Büro, schlaf noch eine Stunde und dann beginnt mein Tag und ich frühstücke.
6.24 Uhr ist so eine geile ausgehandelte Uhrzeit. Da sieht man die ganze Qual von diesem Wecker einstellen. Es ist 6.20 Uhr, ja, da könnte ich ein bisschen später aufstehen. 6.30 Uhr ist aber dann zu spät. Aber machen wir 25.
Hatten wir nee, das 25. Nicht?
Hatten wir, ja.
Da haben wir doch schon mal eine Folge drüber, oder? Ist es nicht additiv oder sowas? Quersummen oder so?
Das ist so
irrational additiv, glaube ich, heißt die Folge.
Ich denke, wir hatten uns darauf geeinigt, dass jeder sich wecken lassen kann, wie er will.
Seit wann sind wir so tolerant hier?
Ich wollte auch gerade sagen, das bedeutet dann in letzter Konsequenz Sleep Divorce, wenn wir...
Sleep Divorce?
Ui.
Sehr lustig.
In verschiedenen Zimmern schlafen.
Weil meine Freundin 5.30 Uhr aufsteht und mein Wecker 6.24 Uhr klingelt, werde ich gemaßregelt. Ja. Der Mann hat unterdrückte Spezies. Hier sieht man es mal wieder.
Ja, apropos unterdrückt, dann will ich auch noch was sagen zum Frühstückverhalten. Weil, also, wenn ich selbstbestimmt frühstücken kann, frühstücke ich, wenn ich wach bin. Aber im Urlaub muss man ja Kompromisse finden, wenn man mit anderen Menschen verreist. Und diese anderen Menschen sind in der Regel nicht um 5.30 Uhr wach. Deswegen setzen wir dann immer ganz lange Verhandlungen an und so, ist ja Urlaub. Ha? Und dann zeige ich mich immer ganz tolerant und lass mich auf sowas ein wie Frühstück um 7.30 Uhr oder so.
Haben die Buffets da überhaupt schon auf?
Meistens, also unter der Woche sogar schon länger in der Regel. Wochenende ist manchmal schwierig, wenn man wirklich in so einem Urlaubs- und nicht in einem Business-Hotel ist, kann das auch mal sein, dass Frühstück erst um 7.30 Uhr anfängt, aber in solche Hotels gehe ich natürlich nicht.
Natürlich.
Aber ich finde es dann immer total unfair, wenn ich dann mit Menschen frühstücken gehe, die dann noch so halb schlafen und nicht sprechen wollen und so weiter. Das verdirbt mir manchmal mein Frühstück ein bisschen. Und ja, ich meine, das ist nicht, natürlich auch eine nicht nur meinen Freund. Ich bin auch schon mit anderen Menschen verreist, die ihr natürlicher Schlafrhythmus eher ist, dass sie bis 14 Uhr schlafen. Und die dann immer auf Fotos so sagen, oh Mann, Mama, das war ja noch um 7 Uhr, da sind wir frühstücken gegangen. Das war schon anstrengend.
Hungersterben ist gar nicht so schlimm, wenn ich diese Uhrzeiten höre. Mhm.
Aber ja. Malik hat noch gar nichts gesagt zu, ob er sofort frühstückt, wenn er aufsteht.
Das ist schwierig. Ich habe ja diese Schlafstörungen manchmal. Wenn ich also so viel zu früh für mein Gefühl aufwache, nicht wegen Weisheit, sondern einfach so, dann ist es manchmal so, dass ich denke, wie komme ich jetzt nochmal an eine Stunde oder zwei Schlaf? Und manchmal ist die Lösung, was essen. Also damit man nicht, wenn man gerade so wegdämmert, dann Hunger kriegt. Das ist schlecht. Also stehe ich dann auf, mache mir irgendwie zwei Brote und gehe aber wieder ins Bett. So. Also deswegen, das variiert so ein bisschen. Ich höre einfach auf meinen Körper. Ich kann jetzt total
selbstfürsorglich.
Ja, ja, genau. Also wenn Hunger, dann Brot oder Tee oder irgendwie so. Ja, ich glaube, es ist mal so. Je nachdem, wie wach ich bin. Also kann ich mich schon rüberschleppen in die Küche, ja oder nein? Das ist eigentlich der entscheidende Faktor.
Das heißt, du machst dir nicht abends ein Wirschbrot, was du neben dein Bett legst.
Ein Wirschbrot? Ist das ein Fachbegriff?
Na, es gibt, also Teile der Familie kommen aus dem Erzgebirge und da sagt man, ich glaube, es ist ein altes deutsches Wort, aber da hat man es vermehrt gesagt, dass man unwirsch ist, wenn man so grummelt und so. Und es gibt, also ich glaube, die Mutter meiner Großmutter, die hatte, ich bin jetzt so unwirsch, ich muss erstmal ein Wirschbrot essen. Und das hat der Begriff sozusagen Wirschbrot. Also wir würden das heutzutage sagen, das ist die Cure for the hangry people. Das ist sozusagen genau, um das zu kompensieren.
Ein Wirschbrot. Ja, da ich
das ist aber ein schönes Wort.
Ne? Das ist ein sehr schönes Wort. Kommt in die Shownotes. Ja, ein Wirschbrot.
Wirschbrot.
Nee, also habe ich, glaube ich, sogar mal überlegt, irgendwie klug zu sein, damit man sozusagen nur halb blind irgendwie auf den Nachttisch tasten muss, um irgendwas zu greifen, was man sich dann ins Gesicht schiebt. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, glaube ich. Vielleicht wegen der Marmeladenfinger oder ich habe keine Ahnung.
Mit Brot haben wir eben ja auch eigentlich ein total wichtiges Weisheitsthema so fast links liegen lassen. Weil die Frage bei Frühstücksbuffets ist natürlich auch, wie sind sehr gute Brötchen?
Ja. Und ich möchte sagen, nach einem Jahr Zahnarztbehandlungen haben sich die Kriterien dafür bei mir nochmal massiv verschoben.
Wir wollten noch aufhören, über Blut zu reden.
Stimmt.
Ja, ich muss euch da aber direkt vorneweg enttäuschen, weil ihr werdet das leider nie erfahren können. Denn ich habe die besten Brötchen gegessen und sie sind sehr schwer zu erlangen. Sie sind nämlich
in Polen.
Ja, die polnischen Buki aus irgendeinem Kaff, Kuźnia Raciborska oder so ähnlich, irgendwas bei Ratibor. Irgendwo wahrscheinlich von einem Bäcker, der inzwischen nicht mehr lebt oder so. Das ist leider nie mehr in meinem Leben erreicht worden. Und ich war dort, also mindestens eine Woche oder so haben wir die jeden Tag gegessen. Das war jetzt nicht nur so, oh, ich hatte Hunger und da waren die Brötchen so lecker, sondern die waren einfach unfassbar.
Aber wie waren die?
Ja, sie waren im Prinzip das, was man hier so, ich sage mal, sehr flauschige, also ich weiß nicht mal, ob das Roggenbrötchen waren, aber es waren so Roggenbrötchen, sind ja eher so saftig. Also ne, so man, das, ja. Also was ich nicht mag, sind die deutschen Brötchen. Zähne. Außen Splitter und innen nix. Ist irgendwie, es gibt auch gute Weißbrötchen, aber das sind selten. So, weißt du, wie gutes Baguette, das kann ja sehr gut sein. Und die waren aber eher so gehaltvoll, ohne Körner, sondern einfach so, ne, halt innen saftig und außen genau bissig. Es ist einfach perfekt.
Ja.
Was Malik sagt, unterschreibe ich auch. Also das perfekte Brötchen hat innen eine ordentliche Füllung, mit der sich was anfangen lässt. Und außen ist die Kruste zwar krustig, aber nicht splittrig. Also sie ist härter als die dichte Innenmasse und klar unterscheidbar, aber sie splittert halt nicht. Das ist das perfekte Brötchen.
I agree. Genau, und diese Splitter, also wenn man jetzt zum Beispiel, die können sich sehr unschön in Zähne bohren.
Ja, auch. Oder ins Zahnfleisch.
Oder ins Zahnfleisch, ja. Aber ich finde auch Brötchen, man muss die auch so drücken können und auseinanderreißen können, ohne dass dann alles, was außen drum ist, einfach nicht mehr da ist.
Ja. Das ist ein guter Test. Sehr, sehr gut.
Entschuldigung, darf ich mal kurz? Der Bäckerei. Nee, leider nicht. Danke, tschö.
So ein Korb mit Reisbrötchen.
Ja, genau.
Außensplitter
Ach, Reis,
in nichts.
Nicht mit Reis, sondern Reis, ich verstehe. Ja, ja, aber bevor wir jetzt wieder darüber sprechen, wie sich das ins Zahnfleisch bohrt und in die Finger, die Kruste, würde ich doch lieber zu dem Thema Kaffeekrams wechseln. Ich stimme zu.
Ah. Warte mal.
Wir sind uns einig.
Staffel 11, Folge 2. Der Weisheit ist sich einig. Oh mein Gott.
Ich muss dir leider widersprechen, es ist Folge 3.
Nein.
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 Ah, jetzt widersprecht ihr mir also.
Ja.
So,
der Moment ist schon wieder vorbei.
Kaffee sprechen. Wir wollen über Kaffee sprechen.
Achso, genau. Ich muss jetzt erstmal über Kaffee sprechen und dann, es kommt aber eine Frage, die euch alle betrifft dazu. Und zwar, ich habe ja Kaffee so als Hobby. Und habe also auch eine sehr ausgeprägte Strategie, wie man Kaffee macht, woran man sich da orientiert. Und es gibt also so die Grundregel ist, die Grammzahl des Kaffeepulvers, die doppelte Menge davon Flüssigkeit. Ja, also wenn ich 19 Gramm Kaffeebohnen abgemessen habe, ist der Kaffee 38 Gramm schwer. Ja. Und ich habe das manchmal, dass Bohnen so sauer, so sehr sauer, sind fruchtig, sagt der Auskennerin. Und ich finde das schon okay, aber zu viel muss dann auch nicht sein. Ich habe die ganze Zeit, und man kann dann so Dinge rumspielen, also wie fein malt man das Kaffeepulver, wie heiß ist die Temperatur der Maschine, wie fest drückt man das an, wie viel Gramm nimmt man und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit dachte ich so, aber dieses, und es gibt diesen Richtwert, ne? Und die ganze Zeit war ich so, ich glaube, das ist ein Richtwerk und da kann man sich gut am Anfang orientieren, aber was macht das eigentlich, wenn man mehr oder weniger macht? Und natürlich die offensichtliche Antwort ist, mehr Wasser, der Kaffee wird dünner. Aber es ist tatsächlich ein kleines bisschen komplizierter, habe ich heute gelernt. Nämlich, wenn man ein bisschen mehr, also wenn man das Verhältnis ein bisschen erhöht, also ein bisschen mehr Wasser reinmacht, dann wird es nicht mehr so sauer. Also wenn er zu sauer ist, macht man ein bisschen mehr Wasser rein. Und wenn er zu bitter ist, macht man ein bisschen weniger Wasser durchlaufen. Und das klingt jetzt sozusagen, wo man das den Kaffeetyp hier erklärt hatte, klingt das total einleuchtend. Und ich denke jetzt aber auch so, ich mache das seit 4-5 Jahren mit diesem Kaffee als Hobby-Ding. Und ich hatte schon immer den Verdacht, dass es da dieses eine Zahnrädchen gibt, wo man noch was dran drehen kann und dann ändert sich was. Und ich hatte auch totales Interesse daran. Ich habe es aber nie gemacht. Es musste also wirklich der fucking TikTok-Algorithmus mir das passende Video in die Timeline spielen, damit ich dann endlich so, ah ja, klar, ich hätte das auch mal nachschlagen können. Wie verändert das Wasserverhältnis den Kaffeegeschmack oder so? Aber nein, habe ich nicht getan. Ich habe gewartet. Ich habe 4 Jahre schon okay, aber halt nicht perfekten Kaffee getrunken. Und warum? Und vor allen Dingen habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr so Dinge tut, für die ihr euch wirklich interessiert, die euer Hobby sind oder vielleicht sogar euer Beruf. Und ja, an dieser einen Stelle müsste man nochmal nachgucken morgen.
Mir fällt was ein. Die anderen sehen so überlegend aus.
Ich überlege auch noch, dann erzähl mal.
Ich auch.
Ich spiele seit ungefähr 25 Jahren wahrscheinlich ein bisschen mehr Gitarre. Aber eigentlich wusste ich nie, wie eine Gitarre wirklich funktioniert. Und jetzt baue ich mit Freund Christian zusammen ja erstmals custom eine eigene Gitarre für mich. Also er baut die, ich habe sie mit ihm designt sozusagen. Aber ich begleite den Prozess mit wirklich größter Begeisterung. Also ich finde, ich bin von handwerklichen Tätigkeiten, wenn Leute was toll können, dann bin ich so begeisterungsfähig. Und ich finde das unfassbar, wie viele tausend kleine Details in so eine Gitarre, warum bestimmte Sachen an bestimmten Stellen sind oder so. Sachen, die ich natürlich tausendmal benutzt habe, die man auch, wie bei Markus, eigentlich hätte manipulieren können. Also sag mal, wenn ich an einer Gitarre ein bestimmtes Feature ein bisschen verändern will oder so, dann könnte ich ja an mehreren Stellschrauben drehen. Ich könnte Teile ersetzen, weiß ich nicht, so Tonabnehmer oder Brücken oder wie die Dinge alle heißen. Und das habe ich auch quasi alles nie getan. Das hatten wir eben auch schon. Menschen ändern irgendwie nie den Default. So wie beim Frühstücksbuffet. Das ist, du nimmst es so als gegeben hin, da wird nicht gefragt, da wird, das wird dann einfach so hingenommen. Und so habe ich jetzt einfach über 25 Jahre einfach immer hingenommen, wie Gitarren so sind. Und wenn man dann eine selber baut, muss man diese Entscheidungen ja vorab alle erstmal besprechen und selber treffen. Und da bin ich dann doch wirklich, dachte ich so, ach, das Holz der Gitarre spielt überhaupt keine Rolle, aber das und das ist total wichtig. Ich wusste überhaupt nicht, ich dachte, das wäre zur Verzierung da oder so. Also das sind so wirklich so Sachen, das ist, will ich gar nicht so tief jetzt so einsteigen, aber da, bei Gitarren habe ich das jetzt. Und mit einer aber wirklich kindlichen Begeisterung kann ich sagen, was für eine Magie es ist, wie viele Schultern von Giganten wurden auf Schultern von Giganten gestellt, bis jemand dieses Instrument, was diese Töne erzeugt, irgendwie herausfinden konnte. Das ist mir völlig, ich bin da ratlos, so krass finde ich das.
Aber ich finde das interessant, also ich muss auf die Sache direkt was fragen, sagen, dass du das nicht anstrengend findest, das alles zu erfahren, weil man will doch einfach nur Gitarre spielen und wenn du jetzt quasi über jedes Schräubchen und jedes kleine Ding, was du bis jetzt für unwichtig gehalten hast, quasi die Informationen hast und auch weißt, dass sie dein Gitarrespiel beeinflussen könnte, ist das nicht irgendwie belastend? Kannst du noch ganz normal Gitarre spielen, einfach ohne irgendwie jedes Mal stundenlang zu überlegen, ob du nicht doch irgendwas verdrehen willst an dem Ding?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das eine ist, ich bin natürlich Designer, ich gestalte gerne. Und mit einem Freund zusammen etwas zu gestalten, ist für mich Spaß. So, ne? Das ist wie wenn man gemeinsam Lego-Steine auf den Tisch kippt und sagt, komm, wir machen jetzt mal was. Und das zweite Wichtige daran ist die Erwartungshaltung. Da ist jetzt ein Jahr Arbeit nebenbei, so ne? Neben dem Beruf, neben dem so ne? Sporadisch immer mal wird ein bisschen dran gewerkelt. Und die Erwartungshaltung ist nicht, das muss jetzt die bestklingende Gitarre der Welt werden oder so. Wir sind uns darüber im Klaren. Er ist kein Profi, er hat schon, weiß ich nicht, 10 Gitarren gebaut oder so, aber er ist kein Profi und ich sowieso nicht. Und wir machen das wie zwei spielende Kinder so. Das ist viel Arbeit, da kommt was raus, was auf jeden Fall optisch geil aussehen wird, weil das können wir stärker bestimmen. Aber ob das nachher die Gitarre sein wird, die ich im Studio benutzen kann, weil sie so toll klingt, wissen wir nicht und gingen von Anfang an davon aus, das kann auch einfach dann schief gehen. Und wenn man sich davon befreit hat, dass es dann super werden muss, dann kann man freier spielen. Und ich glaube, so in dieser Zwischenwelt bewegen wir uns und deswegen ist es nicht belastend, sondern begeisternd. Also weil, wie gesagt, es gibt ja tausend YouTube-Filme, wie zum Beispiel irgendein Sushi-Chef in Japan Sushi herstellt oder so. Das, ne, da kann man ja so zugucken und denkt so, krass, was Leute so können. Und das ist, so geht mir das auch, wenn Christian an der Gitarre baut.
Darf ich eine Ablenkung machen, weil ich erinnere mich gerade an einen Gedanken, den ich hatte. Mhm. Weil dieses Ding, ich habe neulich, also wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wenn jemand sagt, und dann, wenn wir in Rente sind, das, also mal abgesehen davon, dass es das als finanzielles Konzept nicht mehr gibt in unserem Land, aber das Alter, wo man vielleicht nicht mehr nur noch Erwerbsarbeit sozusagen, das kommt ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wie ist denn das? Ich mache ja zum Beispiel, ich wäre ja gerne musikalisch. Ne? Glaubt man vielleicht nicht, wenn man mich hört, aber ist so. und ich frage mich bei solchen Sachen immer, ob man sich damit ins Bein schießen kann. Das ist so ein intrusive Selbstsabotage-Thought, ja. Also ich fange jetzt was ganz Neues an, ne? Zum Beispiel, ich baue zum ersten Mal eine Gitarre. Und dann entdecke ich, das macht mega viel Spaß. Meint ihr, man läuft dann in Gefahr, dass man irgendwann denkt, oh nein, ich habe mein Leben verschwendet, ich hätte irgendwie schon früher anfangen sollen, oder sollte man das trotzdem immer machen, weil im Zweifel macht es dann halt noch 10 Jahre Spaß. Ich bin mir da echt nicht sicher. Also ich hab wirklich Angst vor diesem Moment. Ich frage mich manchmal, ob ich das hemmt, neue Dinge anzufangen, weil ich habe gerade erst überwunden, die Angst, neue Dinge anzufangen, die ich nicht kann, weil ich gelernt habe, es muss sich nicht alles lohnen, es dürfen Dinge auch einfach Spaß machen und der Prozess, ne, kann so. Aber jetzt habe ich die Angst davor, aber was, wenn ich jetzt feststelle, ich wäre eigentlich der geborene, ich denke mir was Wildes aus, Ukulele-Spieler geworden und habe 40 Jahre meines Lebens verschenkt. Mein Gott, Hilfe.
Ich habe Gefühle dazu.
Äußere sie.
Man bereut nur, was man nicht gemacht hat. Und du möchtest vielleicht nicht die zweiten 40 Jahre auch noch verschwenden. Ja, und man möchte vielleicht die zweiten 40 Jahre nicht auch verschwenden, sondern genießen mit Ukulele. Also gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal.
Das ist echt ein schlechtes Beispiel.
Vielleicht Rap. Hast du es mal mit Rap probiert?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, nee, also ich würde auf jeden Fall sagen, machen, 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 weil machen macht glücklich.
Okay.
Jetzt bin ich deprimiert. Warum? Ich wollte jetzt gerade sagen, ich finde das eigentlich nicht schlimm. Ich bin ja mega oberflächlich. Und ich finde all diese Sachen, also mir ist ja klar, dass es zu jedem Ding irgendwie einen Experten gibt und eine Expertin. Aber ich finde das alles sehr belastend. Deswegen, mein Leben findet ja in Schlagzeilen statt und in quasi zu wissen, an, aus, ja, nein, schwarz, weiß. Aber jetzt muss ich darüber nachdenken, man bereut, wie war der Spruch, was man nicht gemacht hat?
Ja.
Oh Gott, ey, was hätte ich
also
vielleicht
etwas
viel besser gekonnt?
Also zu probieren und zu failen oder wieder sein zu lassen, ist halt, finde ich, dann sagt man, ja okay, hat nicht geklappt, aber hat irgendwie keinen Spaß gemacht, war okay, hat man mal probiert, so Skifahren oder so, ne, wenn es nicht so dein Ding ist. Aber irgendwie sein Leben lang zu denken, boah, wäre ich doch mal auf diese Skier, vielleicht hätte mir Skifahren Spaß gemacht, das fände ich halt belastender.
Aber ich finde es interessant, was du sagst, das ist ja sozusagen als probiert's ausgedacht, aber das kann man eben auch so interpretieren, dass die Antwort auf meine Frage ja ist, weil wenn ich etwas erstmal ausprobiert habe, dann weiß ich ja erst richtig, wie viel Spaß gemacht hat und dann wird es bereuen noch schlimmer, also dass ich das nicht früher gemacht habe.
Ich glaube, oder meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo du es aber ausprobierst und denkst, stimmt, das hätte ich 10 Jahre vorher machen können, aber jetzt bin ich so im Tun und habe diese Freude. Du kriegst ja die Belohnung in dem Moment. Dann sagst du, klar, okay, hätte ich ein bisschen früher, wäre irgendwie schöner gewesen, aber es macht gerade Spaß und das ist schön. Das sollte man sich halt nicht vergeben.
Gottverdammte Freelancer, ey.
Auch gerade, das ist schon ein bisschen Luxus auch, sich die Zeit nehmen zu können, wenn man...
Ja gut,
quasi
ich verhungere dann ohne Rente und ohne Kinder und ja. In 20 Jahren lacht ihr alle. Aber bis dahin mache ich halt Gitarre.
Oh Gott, 20% der Menschen sterben, bevor sie ins Rentenalter kommen. Das heißt, meine wundervolle Rente, die ich so angehäuft habe in der Zeit, in der ich keinen Spaß hatte.
Ja.
Oh, ist das deprimierend.
Das ist aber Ungleichheits...
Du schreibst doch Bücher.
Abhängig. Insofern ist das unwahrscheinlich, dass dir das passieren wird, ehrlich gesagt.
Dass ich sterbe oder dass ich keinen Spaß mit meinen 3000 Euro Rente haben werde?
Dass du vorher stirbst.
Wow, Patricia Camarata ist sehr attraktiv.
Ich habe sie zuerst gesehen.
Das Witzige ist, wenn man nicht verheiratet ist, dann sieht der Partner davon gar nichts.
Musst du mal deinem Freund sagen.
Aber vielleicht hat Julia noch einen ganz neutralen Gedanken zu dem Thema, was hätte man gerne gelernt.
Frau Kirsche, bekannt für ihre
Neutralität ist mein Thema.
Knopflöcher.
Ich habe. Nee, also erstens habe ich letztens, ich hatte letztens so eine Fortbildung vom Job aus, die ich machen musste, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte und einigermaßen grumpy hingefahren bin und auch die meiste Zeit dachte, Mensch, könnte das weiß ich so. Und dann aber sowas total eigentlich Simples mitgenommen habe. Da ging es nämlich um Aufbereitung von Lehrveranstaltungsinhalten und die Frage, ob es nicht einfach eine coole Idee ist, sein Material zu reduzieren. Und das ist eigentlich was mir total schwerfällt, weil ich immer denke, nein, jede Geschlechtertheorie ist gleich wichtig. Alle, wir müssen alle lernen, zum Beispiel. Und dann am Ende vom Semester total frustriert bin, weil es komischerweise gar nicht aufgegangen ist. Und dann habe ich da, also etwas, was ich jedes Jahr, jedes Semester erfahre, aber und daraus keine Konsequenz ableite, habe ich jetzt über, über diese Fortbildung nochmal als Konzept mitgegeben bekommen. Und das dann gedacht, ja, es ist halt viel klüger, wenn ich vorher entscheide, welche Sachen wir alle nicht lernen, dann habe ich zumindest eine Entscheidungs- oder eine Gestaltungsmacht darin. Zwar mega. Dafür, ich meine, gut, es waren jetzt 5 volle Tage, 3 Tage in der Bildungsstätte. Ich hätte das auch etwas komprimierter, diese Erkenntnis erfahren können, aber wer weiß, ob ich so weit gekommen wäre, ohne den Umbau.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war ja sozusagen der Leerlauf oder sozusagen das Ding, sozusagen der fruchtige Boden für und so weiter und so fort.
Für das Lernen, ja. Ja. Und ansonsten bin ich viel stumpfer und denke, wenn ich jetzt was lerne, was Neues lerne, good enough, würde ich sagen, ist mein Lebensmotto da an der Stelle. Oder auch, genau, ich fühle das nicht so, dass ich dann denke, ach, hätte ich das mal, oder diese Ängste, die Markus da beschreibt, oder diese Themen, die sich darum entwickeln, ich glaube, alle Energie, die irgendwie auf emotionaler Ebene übrig bleibt, wird einfach direkt in Wut übersetzt und deswegen ist da für andere Dinge nicht so viel Platz. Ist manchmal ein bisschen traurig, weil ich halt wirklich stumpf bin, aber auch ganz praktisch.
Warum hast du eigentlich keine Metalband? Oder brauchst du die Wut?
Punkband.
Oh. Punk, genau.
Punke doch.
Bau ihr doch mal eine Gitarre.
Dann kann
oder
ich die
eine Ukulele.
Sie könnte die Ukulele zumindest auf der Bühne zerschlagen. Brennend.
Ja. Hm. Oh, Markus, würdest du mir deine dafür?
Nein.
Zur Verfügung?
Ich habe meine Ukulele
lieb. Geklappt.
Ja, das wäre
ihr Kleinen, was ist denn los mit euch heute? Ich hab viel zu wenig gespielt.
Das machen wir jedes Mal.
Ja, genau, aber das normalerweise korreliert das mit der Menge von Minutenanzahl an Musik, die ihr von mir auf die Ohren kriegt. Der Malik zieht die Augen zu, doch ich lasse euch jetzt keine Ruhe.
Aber der Malik zieht nur die Augen zu, weil er weiß, was an der Ukulele verstellbar wäre, damit das schön klingt.
Genau.
Der Akkord hier, der ist ganz schön sauber. Ihr seid wohl ganz recht geschlauber.
Ist es schlimmer geworden eigentlich?
Ich habe halt keine Akkorde mehr.
Aber ja,
ich
also
habe heute dieses Plastik-Ding die Ukulele zum Klingen bringen. Den Namen, den ich vergessen habe. Geheimnis nehme ich mit ins Grab. Plektrum heißt es. Ich habe heute ein Plektrum, das macht alles lauter.
Aber siehst du, dann ist quasi, ich dachte immer, ich bin komplett unmusikalisch, aber dann scheint das so ein Rest, Bodensatz, Musikalität in mir doch zu geben, dass ich den Unterschied hören kann.
Ich glaube, es liegt eher daran, dass du lautstärkesensitiv bist.
Ich glaube, es ist Lebenswille, den sie dennoch aufleuchtet.
Ich denke, ich würde es in Überlebenswille erhöhen, upgraden.
Ihr Hater.
Ihr
gottverdammten Hater.
Prokrastiniert ihr hier gerade nicht, was die letzten Sendungsminuten
zu tun.
Nein, ich will noch schnell in 1:40 reinpacken folgende Frage.
Das ist eine komische Zeit.
Ich habe schlechtes Verhalten entwickelt, nämlich, dass ich rausgefunden habe, wie man auf Instagram quasi nicht in der eigenen Timeline liest, sondern quasi einfach auf dieser Seite guckt, wo die unendlich ist. Deswegen verschwende ich mein Leben gerade mit Handyscrollen ganz neu. Dafür war ich überhaupt nicht anfällig die ganze Zeit. Und es ist schrecklich. Und seitdem frage ich mich, wir sind ja alle alt genug. Was haben wir eigentlich früher gemacht, vor 1997, wenn wir langweilig...
Ich habe auf Sat.1... Oh, sorry.
Sag schnell, was du auf Sat.1 gemacht hast.
Star Trek geguckt.
Oh.
Bücher und Walkman.
Markus?
Ich habe mit Frau Kösch zusammen Star Trek geguckt.
Aber das reicht doch nicht, das kam doch nur einmal in der Woche.
Also naja.
Nee, das kam jeden Nachmittag.
Yep.
Ja?
Echt? Meine schönsten Ferien als Jugendlicher waren, wir schlafen bis 14 Uhr, ich war bei einem Freund zu Besuch, die Mutter kocht uns Essen, wir kriegen also zum Frühstück was gekocht, dann ziehen wir uns eine fette Tüte und dann fängt Star Trek an. Das war wirklich der perfekte Tagesanfang. Next Generation forever. Aber tatsächlich, ich habe auch drüber nachgedacht und ich habe schon länger einen Computer und tatsächlich war Prokrastination schon sehr lange digital. Also es war ganz viel Lesen. Ich habe gelesen und ich habe aber, seit ich meinen ersten Computer hatte, immer auch viel am Rechner prokrastiniert.
Aber das Lustige ist doch, dass wir heute Lesen gar nicht mehr als Prokrastination
denken.
Das
ist total absurd, oder? Ja.
Also ich habe Talkshows geguckt. Ich habe nur Talkshows geguckt, weil die kamen wenigstens von morgens um 5.30 Uhr bis abends.
Arabella, oder wie hieß die?
Richterin Barbara Arabella. Salisch.
Das ist keine Talkshow, Markus.
Selbe Qualitätsstufe. Ich komme aus dem Osten, wir hatten nichts.
Ich mochte sehr gerne Bärbel Schäfer und habe festgestellt, irgendwer hat mir erzählt, die sendet jetzt wieder. Habe ich aber noch nicht geschafft nachzugucken.
Wow.
Vielleicht switche ich mal, wenn die auch auf YouTube ist, dann fange ich wieder an, Bärbel Schäfer zu gucken.
Wer von euch hat noch einen Fernseher? So richtigen Fernseher, man macht den an, da kommen Programme?
Also ich habe das technische Gerät, aber es kommt nicht das Signal raus.
Ja, bei mir auch. Fernsehprogramm habe ich leider nicht. Leider.
Hast du, Malik?
20 Jahre nicht mehr.
Ja. Deswegen. Ich frage mich ja immer, ob das nicht eigentlich total gut wäre, weil ich dann nicht zwischendurch denken kann, oh, jetzt habe ich 20 Minuten überhaupt nicht aufgepasst. Naja, gehe ich halt wieder zurück. Sondern dass du mich irgendwie zwingen würde, mich zu konzentrieren, aber das ist natürlich Bullshit.
Bei mir ist es beruflich inzwischen echt nachteilig, weil ich habe den eigentlich abgeschafft, weil mich diese C-Promis, die unwichtige Dinge tun, das hat mich immer sehr geärgert. Also habe ich mich richtig dran gestört und habe ich gesagt, warum habe ich die Scheiße überhaupt? Und dann hatte ich sie halt nicht mehr und dann war alles besser. Und jetzt ist aber so, dass man teils, weiß nicht, in der Musikbranche irgendwie was macht und dann gibt es ganz viele Referenzen auf. Ja, Pietro Lombardi hat diesen und jenen Song und so. Und diese Leute habe ich jetzt komplett wegignoriert, so stark, dass ich nicht mehr mitreden kann. Wo es aber auch relevant ist dann teilweise. Also wer ist denn gerade der angesagt? Was macht denn Apache so? Oder so, ne? So Sachen, das ist so, aber in der Theorie weiß ich das, aber nur aus Spiegelartikeln. Und das ist irgendwie nicht das Gleiche, als einfach MTV den ganzen Tag laufen haben oder irgendwie mitbekommen, was jetzt die neuesten nackten Stars auf irgendeiner Insel machen.
Also ich glaube, den Apache hat man aber auch so mitbekommen, ohne Fernsehen.
Wer ist das?
Ich hab's auch nicht.
Okay, I don't rest my case quasi. Ja. So,
ich muss das aktiv nachgucken. Ja, wir sind alt.
Beliebtes Spiel mit mir von den Kindern ist quasi, mich genau solche Sachen abzufragen und dass sie sich dann immer totlachen, dass ich davon noch nie gehört habe. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit habe ich zum Beispiel Billie Eilish entdeckt und total begeistert recherchiert und gesehen, oh, die ist schon ein bisschen bekannt.
Ja.
Genau. Wobei das, also das, wenn die Kinder das machen, das kostet mich wirklich mein letztes, also größte Anstrengung und Wohlwollen, das nicht in derselben Härte und Gemeinheit, wie die es machen, zurückzugeben. Aber dafür sind wir ja erwachsen und alt.
Und der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Malik.
Oh, wenn ihr Kaffee macht, dann achtet nicht auf den Richtwert, sondern auf den Richterwert.
Leute, ich muss mal kurz mit der Tradition brechen, weil was mir aufgefallen ist, wir haben dieses Ding mit der Hausaufgabe komplett vergessen. Ich würde es ja eigentlich gerne machen.
Was war die Hausaufgabe nochmal?
Wir geben jede Folge eine Hausaufgabe.
Wir müssen eine aufgeben.
Wir geben jede Folge eine Aufgabe und die HörerInnen schicken uns Sprachnachrichten und dann kommt eine davon an den Anfang der nächsten Sendung.
Ja,
das muss in die Liste, damit ich das weiß.
Was ist euer perfektes Kaffeerezept?
Lieblingsfrühstück? Lieblingskaffeegetränk? Das kann doch keiner beantworten, Markus.
Ich dachte, man kann es gerade beantworten, weil es geht alles von, ich mache mir einfach 2 Löffel in die Tasse und dann kommt da Wasser drauf, das reicht, bis hin zu, ich messe mit meiner digitalen Feinwaage, die 580 Euro gekostet, okay, habe 16,2 Gramm ab und dann und so weiter. Also seid kreativ, schickt uns euer bestes Kaffeerezept. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye, bye.